Hallo und herzlich willkommen.
Moin.
Da sind wir mal wieder. Und wir haben es halt tatsächlich ein bisschen, aber nicht so schlimm. Wir haben heute wieder einen Gast, den ihr alle schon kennt, und das ist der Uwe.
Hallo.
Hallo, Hallo Uwe. Vorstellen musst du dich, glaube ich, nicht. Wer Uwe kennt, der möchte, möge bitte eine der letzten 35 Folgen hören. Uwe war öfter schon mal hier.
Der Running Gag des Podcastes.
Uwe ist der mit dem E-Auto, und Uwe ist aber auch der Mann mit dem Kaffee, der sich mit dem Kaffee auskennt. Besser als wir alle. Und darum sind wir zusammengekommen, mit Uwe heute über Kaffee zu sprechen.
Weil wir das letzte Mal nicht dazu kamen, weil das E-Auto die Themen so beherrschten, dass wir zwar leckeren Kaffee getrunken haben, aber...
Das Blockhaus Ahorn war wichtig.
Und Blockhaus Ahorn, genau. Und da nicht dazu kamen. Danach ist ja noch ein fulminantes Video entstanden. Wir haben viel diskutiert über das Blockhaus Ahorn. Also es wurde ja auch durch den Podcast angeregt. Ja. Wer weiß, was wir heute auslösen. Ich bin sehr gespannt. Ist das der internationale Tag des Kaffees?
Nee, das ist nur der Tag des Kaffees in Deutschland,
ja,
oder?
Ja, heißt internationaler Tag des Kaffees.
So. Ach so, richtig?
Ja. Jetzt aber. Oh,
ja. Habe ich wieder falsch gegoogelt quasi. Ich habe heute Morgen im Zug bei Twitter gelesen, dass Tag des Kaffees ist, so aber nicht international.
Ja, die Frage ist ja immer, wer sowas festlegt. Das weiß ich auch nicht so ganz genau. Ich glaube, es ist nicht der UN-Tag des Kaffees, also weil bestimmte Tage werden ja auch von den Vereinten Nationen festgelegt. Ich glaube, das ist es hier nicht. Und er heißt witzigerweise Internationaler Tag des Kaffees des deutschen Kaffeehandels oder irgendwie sowas. Also das heißt, die nationalen Kaffeeorganisationen, die überlegen sich dann immer, ob sie sich das zu eigen machen oder nicht. Aber der Tag selber heißt Internationaler Tag des Kaffees.
Genau, und ich habe nämlich, glaube ich, bei Instagram geschrieben, in Klammern Deutschland. So habe ich es nämlich gegoogelt.
Ja, ja.
Mit meinem schlechten Empfang. Sonst hätte ich auch weitergelesen. Genau, und wir sitzen hier wieder in gewohnter Atmosphäre und trinken nicht alle Kaffee. Und du, genau, wir trinken irgendwie Tee. Warum trinkst du Tee und kein Kaffee, wenn du doch so gerne Kaffee trinkst?
Also ich bin ja schon ein bisschen älter. Meine persönliche Vita ist da sehr wechselvoll. Ich bin eigentlich von Kind auf eher Teetrinker gewesen und relativ spät zum Kaffee gekommen. Hab dann, wie sich das gehört für einen anständigen Diakon, ich bin ja auch Diakon, im Laufe meines beruflichen Lebens viel Kaffee getrunken, dann aber bin ich wieder zum Tee gekommen. Aber seit einigen Jahren trinke ich nur noch dann Kaffee, wenn ich weiß, wer ihn gekocht hat, beziehungsweise wenn ich weiß, dass er vernünftig gekocht wurde. Man soll ja nicht pausenlos Kaffee trinken, sondern die Kaffeemenge, die man täglich zu sich nehmen soll, ist begrenzt. Ich begrenze sie jedenfalls ein bisschen. Und das heißt, ich habe nur bestimmte Kaffeekapazitäten, und wenn ich jetzt viel Kaffee trinke aus Isolierkannen, wie sie hier so vor mir stehen, wo ich vermute, dass ich ahne, dass ich wissen könnte, wie die Kaffeemaschine dahinter aussieht, dann verzichte ich lieber und trinke dann lieber Tee. Da werden jetzt natürlich die Teetrinker sagen, Tee ist aber auch eine Kunst. Ja, stimmt, das gebe ich zu. Aber ich finde den Tee dann eher erträglich als den Kaffee. Wenn beides dubios ist, trinke ich Wasser.
Man spricht ja auch in der Jugendarbeit von den zwei legalen Drogen der Jugendarbeit. Das ist nämlich Schokolade und Kaffee. Ja. Deswegen verschenke ich auch immer so gerne Kaffee und Schokolade, wenn irgendwie Referenten oder so da sind. Apropos die Zubereitung von Kaffee. Ich war gestern zu einem wundervollen Frühstück eingeladen, eines bekannten Podcast-Hörers von uns. Und seine Glaskanne ist kaputt gegangen. Und deswegen hat er versucht, MacGyver-mäßig einen Alu-Topf darunter zu packen. Und der muss ja so darunter gemacht werden, damit der Kaffee ja läuft. Weil du musst ja oben gegen dieses Nupsi-Teil denn da kommen, damit der Kaffee ja läuft. Mhm. Und wenn du es zu weit reinschiebst, kriegst du den Topf nicht wieder raus und der Kaffee kann nicht richtig laufen. Das war eine hohe Kunst und er war sehr bemüht und ich habe noch nie so Kaffee aus so einem Topf halt.
Ich überlege, bei wem du zum Frühstück warst. Das lassen wir mal.
Das ist natürlich auch mal, weil bei den meisten Kaffeemaschinen geht ja dieser Nupsi irgendwann auch kaputt. Also das ist ja eher das Problem, nicht das Problem, dass man da nichts runterkriegt, bis es läuft, sondern dass es immer läuft. Also auch wenn man die Kanne nicht richtig drunter stellt und eigentlich dieser Sicherungsschutz greifen sollte, der Kaffee trotzdem durchläuft. Also es ist immer, ist eine Frage der Maschine. Ja, also Kaffeezubereitung. Ich hatte ja mal erzählt, dass unsere Tochter ein Jahr lang in Togo zugebracht hat und wir waren da ja auch zu Besuch. Da war das sehr abenteuerlich. Das war so eine Kaffeemaschine, hatten die natürlich gar nicht. Die haben einfach in einen Emailletopf ordentlich Kaffee reingestreut, heißes Wasser drauf, umgerührt, und wenn man irgendwie das Gefühl hatte, jetzt könnte man da einen Kaffee draus trinken, dann wurde mit einer Schöpfkelle etwas Kaffee aus dem Topf heraus. So geht's auch.
Ja, so wie der türkische Mokka, wo man weiß, also trink bloß nicht das letzte Schlückchen aus, weil dann hast du ja wirklich alles drin, was da noch drin sein kann.
Genau.
Aber hat er geschmeckt?
Ja.
In der Atmosphäre bestimmt.
Ja, genau, das würde ich sagen, das ist wahrscheinlich das
aber
ist
zu Hause
ein Atmosphäre abhängig. Das Witzige war, dass der Kaffee selber eigentlich recht gut geschmeckt hat. Das war ein regionaler Kaffee aus Togo selber, also der da auch in der Gegend angebaut wurde, von so einer Kooperative. Und der hatte schon einen sehr eigentümlichen Geschmack, wenn man so will, im Vergleich zu unseren Standards-Kaffees, die wir hier so haben. Und ich fand ihn ausgesprochen lecker. Hab dann, wir haben zwei Pakete, glaube ich, mitgenommen aus Togo. Einmal diese Sorte, das war dann auch, konnte man auch ganz gut in Deutschland noch verkochen. Eine zweite Sorte war dann auch, das war nicht gemahlener, sondern Bohnenkaffee, wo ich mühevoll selber dann die Bohnen gemahlen habe. Und dann stellte sich heraus, es war ein furchtbares Gebräu, weil der einfach völlig falsch geröstet war oder was weiß ich warum. Also nicht jeder Kaffee gelingt da auch vor Ort, will ich damit sagen. Aber dieser Kaffee, den wir da bei unserer Tochter getrunken haben, das war schon ein echtes Erlebnis. Irgendwie.
Und von da an bist du Kaffeespezialist geworden, oder?
Na, die Frage von Kaffeespezialistentum ist dann vielleicht, also hängt eigentlich mehr mit dem fairen Handel zusammen. Ich habe das ist eigentlich noch komplizierter. Ich bin vor reichlich oder knapp 30 Jahren mal eine Zeit lang ehrenamtlicher eine Weltbeauftragter meiner Kirchengemeinde gewesen. Das war nicht so richtig fruchtbringend, weil die Kirchengemeinde hatte beschlossen, sie wollten einen ehrenamtlichen, eine Weltbeauftragten haben. Und ich hatte mich dann dazu bereit erklärt, das zu machen. Dann fehlten aber so die konkreten Ansatzpunkte. Also die Idee war eigentlich viel Gemeindearbeit machen, Konfirmandenarbeit, aber es fehlten immer die Partner. Es war keiner so richtig ansprechbar dafür, sodass wir das eine oder andere gemacht haben im Bereich von Gemeindefesten, aber es dann so ein bisschen nicht so lebendig wurde wie gedacht. Und das war aber der Impuls dafür, in Edewecht einen Verein zu gründen, den es heute noch gibt, eine Welt e.V., vor 25 Jahren gegründet, der diesen fairen Handel sich zur Aufgabe gemacht hat, also Kaffeeverkauf und anderes, dann auch als Ladenprojekt richtig installiert hat. Da war das, der Vorläufer war, dass ich eben in dieser Kirchengemeinde das erste Engagement hatte. Und wir haben vor 25 Jahren den Verein gegründet und ein paar Monate später einen Laden aufgemacht, den Weltladen Edewecht, den es heute noch gibt. Und seit der Zeit beschäftige ich mich eigentlich schon ein bisschen vorher, also seit dieser ehrenamtlichen Aufgabe in der Kirchengemeinde, mit der Kaffeefrage etwas intensiver. Richtig den Dreh zum Kaffee, also zum spezielleren Kaffee, habe ich aber erst vor ein paar Jahren bekommen, in der Tat durch intensivere Beschäftigung mit der Frage, welche alternativen Kaffeesorten es eigentlich noch gibt. Also der faire Kaffee, den wir im Weltladen haben, das ist schon ziemlich, finde ich, ziemlich exquisiter Kaffee, sodass ich mich mit Entstehungsbedingungen, Anbau und so weiter, Vermarktung schon intensiv beschäftigt habe. Seit gut 2 Jahren bin ich jetzt wieder in diesen Weltladen eingestiegen. Ich hatte zwischendurch dann eine schöpferische Pause, wenn man so will, und bin jetzt, weil ich ja langsam auf den Ruhestand zugehe, da wieder aktiv geworden und habe da den Lebensmittelbereich organisatorisch ein bisschen zugeordnet bekommen. Und habe da eine neue Leidenschaft für Kaffee entdeckt. Also weil ich da auch wieder stärker Bildungsarbeit mache zu Kaffeethemen. Also wir kommen Gruppen zu uns in den Laden, die wollen was wissen zum Thema Kaffee. Und dann erzählt man denen das ein oder andere. Das war für mich so der Impuls, nochmal ganz intensiv da einzusteigen.
Exquisiter Kaffee, ich erinnere mich an, also als wir das letzte Mal über das Blockhaus gepodcastet haben, an den Kaffee mit Rhabarbergeschmack zum Beispiel. Wo ich ja immer gar keinen Rhabarber mag, aber ich fand ihn ja trotzdem irgendwie lecker. Den kann man dann bei euch im Weltladen letztlich auch kriegen, oder?
So einfach, nein, das leider auch nicht. Also wir müssen uns natürlich bei den Sorten, die wir im Weltladen haben, ein bisschen an dem orientieren, was die Kunden auch wollen.
Ja, okay.
Und unser Dilemma in Deutschland, das, ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu weit aushole, aber Deutschland ist ja ein Kaffeetrinkerland, ja, aber eben in weiten Teilen kein sonderlich anspruchsvolles Kaffeepublikum. So. Will sagen, das, was es so als Supermarktkaffee gibt, ist nicht so richtig toll ausgebildet, schöner Kaffee meistens. Es gibt da natürlich auch Ausnahmen, aber so der Massenkaffee ist nicht der beste Kaffee. Der prägt aber den Geschmack. Also Leute, die bei uns Kaffee trinken in Deutschland, sind halt eher geprägt von den Massensorten. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber ihr wisst, was ich meine. Von den Supermarkt-Discounter Cafés, die zurzeit irgendwie zwischen 3 und 5 Euro kosten, das Pfund. Und da ist halt nicht viel Geschmack bei. Und wenn man den Leuten jetzt sagt, Mensch, kauft mal fair gehandelten Kaffee und verbindet das mit einem exquisiten Geschmack, dann kommt bei denen nicht sofort die Begeisterung raus, sondern eher so ein komischer Blick, das soll Kaffee sein oder so. Also man ist ja so konditioniert. Ne? Also Fast Food und schlechter Kaffee, wenn man damit groß geworden ist, sage ich mal, dann stellt man sich
ja auch zusammen.
Ja, oder auch schlechte Schokolade. Das heißt, wir haben so ein paar Kaffeespezialisten, aber nicht in der Masse, dass wir den Kaffee, die ganz exquisiten, also die ganz verrückten Sorten, sage ich mal, eher anbieten können. Da, wir haben schon viel Kaffeesorten im Laden, auch mit einer großen Bandbreite an Geschmäckern, aber diesen Kaffee, den ich euch damals präsentiert habe, das ist jetzt eher was ich mir so gekauft habe, weil ich glaube, da würden wir keine so große Nachfrage haben im Laden. Mhm. Aber es ist halt so ein Öffner. Also es ist für mich wichtig, Leuten, mit denen ich irgendwie über Kaffee rede oder denen ich Kaffee zeige, auch solche Geschmacksnuancen mal nahezubringen, zu sagen, das ist auch Kaffee, so kann Kaffee schmecken. Also unglaublich vielfältig. Und dann gibt es eben durchaus Leute, die dabei auch hängen bleiben. Also nicht unbedingt bei dem Rhabarber-Kaffee, aber die sagen, ach, ich entdecke die Vielfalt von Kaffee völlig neu.
Wie ist das eigentlich? Man hat doch früher immer gesagt, man muss so und so viel Flüssigkeit zu sich nehmen, aber Kaffee zählt nicht. Und mittlerweile gibt es doch jetzt neue Studien, die sagen, Kaffee zählt auch für meinen Flüssigkeitshaushalt.
Ja. Das ist, ich glaube, es ist reine Ideologie. Es ist wie mit dem Cholesterinwert und was man da essen soll und was nicht. Zurzeit gilt tatsächlich, man muss Kaffee nicht substituieren. Vor ein paar Jahren kriegte man, wenn man Kaffee irgendwo getrunken hat, ein Glas Wasser dazu gestellt. Ich habe nie substituiert. Ich fand es immer albern. Es war mir einfach zu anstrengend, so viel zu trinken. Wichtig ist, glaube ich, dass man tatsächlich nicht nur Kaffee trinkt. Also ich glaube, wer seinen ganzen Flüssigkeitsbedarf von, 3 Litern täglich oder so, nur mit Kaffee, der hat nicht ein Flüssigkeitsproblem, aber möglicherweise ein Kreislaufproblem oder ein Blutdruckproblem. Also dass man nicht exorbitant viel Kaffee trinkt. Aber die Flüssigkeit selber zählt genauso wie alle andere Flüssigkeit aus. Auch jedenfalls sagt die Wissenschaft das zurzeit. Ob das in 3, 4 Jahren noch gilt, weiß ich nicht. Ich substituiere nicht.
Ich tue es auch nicht.
Trinkst du Kaffee am Abend?
Ja. Ich bin, beim Tee bei mir ganz genauso. Ich bin so ein Rund-um-die-Uhr-Trinker. Ich habe keine Hemmung, immer Kaffee und Tee zu trinken und schlafe trotzdem. Also es ist für mich, es ist keine Frage von Resistenz oder sowas, sondern es ist vielleicht auch eine Frage der Gewohnheit. Die Dänen trinken ja abends immer noch Efteu-Kaffee und da habe ich mir das so angewöhnt, dass ich gedacht, kann man ruhig machen, irgendwie abends um.
Bei den Niederlanden ist das auch so. Ja. Ich finde das im Restaurant auch sehr angenehm, wenn man zum Abschluss noch einen Espresso oder irgendwie sowas trinkt, statt eines Schnapses oder irgendwie so.
Man wird manchmal ein bisschen komisch angeguckt, wenn man abends noch Kaffee trinkt, ne?
Also ja, wenn man sich eine ganze Kanne kocht.
Ach so. Ja. Oh, jetzt verstehe ich das.
Aber bei der Vollversammlung bin ich dann auch los zu unserem.
Das war auch die Rettung.
Kaffeeautomaten, der aber, glaube ich, auch fair gehandelt.
Der ist fair gehandelt. Im Blockhaus Ahlhorn. Im
Blockhaus Ahlhorn.
Ja,
genau. Wo wir waren.
Und dann nochmal. Genau. Das mit dem Espresso am Abend ist ja immer noch die Frage, jetzt noch ein Espresso, da könnte ich ja gar nicht schlafen. Es ist immer die Frage, wie viel Koffein da wirklich drin steckt. Also Koffein ist ja dieser klassische Wachmacher, den wir am Kaffee so schätzen. Jedenfalls die Leute, die sich davon pushen lassen. In so einem kleinen Espresso, das ist ja sehr wenig Flüssigkeit, ist zwar relativ viel Koffein drin, absolut aber nicht. Das heißt, wenn ich mir einen richtig großen Pott Kaffee koche, nehme ich unter Umständen viel mehr Koffein zu mir, als wenn ich das mit so einem kleinen Espresso mache.
Okay, dann. Also könnte ich jetzt auch Kaffee am Abend beruhigt trinken.
Ja, genau.
Ab welchem Alter darf man denn Kaffee trinken, weißt du das?
Nee.
Fördert es dieses Wachstum? Nee. Ich weiß gar nicht, wann ich mit dem Kaffee trinken angefangen habe ich mal überlegt. War das zur Konfirmation?
Ja. Also ich glaube, ich war der evangelischen Jugend, also mit 14, also keine Ahnung.
Ich glaube, bei den ersten Teamerfahrten fing das dann an, um sich über Wasser zu halten.
Ja, kennt ihr noch dieses alte Lied K-A-F-F-E-E, trinkt nicht zu viel Kaffee, nicht für Kinder ist der Türken trank?
Kommt das aus den 80ern?
Nee, das ist noch
früher.
Ich wollte gerade sagen, das muss älter sein.
Wobei Türkentrank an der Stelle jetzt nicht irgendwas Despektierliches meint, sondern einfach auf die Kaffeekultur der.
Das meinte ich mit diesem Mokka, ne?
Genau.
Genau, der so stark ist.
Nee, kenne ich nicht. Also ja, man sagt, glaube ich, schon, dass man als kleine Kinder würde ich damit jetzt auch nicht so traktieren. Aber auch das kulturell bedingt. Ich weiß eben auch, dass in vielen Familien Kinder durchaus Kaffee mit ordentlich Milch kriegen und dann sich daran auch vergnügen. Also immer die
Frage, ob man das ausprobieren mag.
Ich glaube, dass viele Kinder Kaffee so gar nicht mögen, nee. Jedenfalls nicht, wenn man ihn ordentlich, nicht ordentlich pimpt mit Zucker und Milch, weil er vielleicht zu bitter ist. Also da kommt, da schlägt dann wieder dieser schlechte Kaffee aus den Supermärkten zu. Wenn man in der schlechten Kaffeemaschine schlechten Kaffee zubereitet, dann schmeckt er ja auch nicht. Die Leute trinken den ja nicht wirklich, also muss man ja Hand aufs Herz. Also wer echten Kaffee schon mal getrunken hat, der trinkt ja diesen Supermarkt Kaffee aus der schlechten Kaffeemaschine nicht, weil er schmeckt, weil der schmeckt ja im Grunde nicht wirklich, sondern da ist ja auch ganz viel Ideologie dabei. Oh, ich brauche erstmal einen Kaffee. Morgens ohne Kaffee.
Und dann, ohne mich.
Rein, weil man meint, sei, also Koffein macht wach und pusht und so und dann irgendwann hat man sich ja an diesen bitteren Geschmack auch gewöhnt, aber schön ist es nicht. Und ich glaube, dass ganz viele Leute viel Zucker und viel Milch in den Kaffee tun, weil er nicht schmeckt.
Ja, genau.
Und weil sie meinen, also müssen da erstmal ein trinkbares Getränk draus machen.
Trinkst du schwarz?
Ich muss gestehen, dass ich eigentlich auch gerne mit ein bisschen Milch trinke. Aber wenn ich Kaffee so in seiner Ursprungsform genießen will, also so den Geschmacksnuancen in der Breite nachkommen will, dann trinke ich ihn schwarz.
Also ich habe mir ja Zucker und Milch abgewöhnt, auch im Kaffee. Mhm.
Es sei denn, es ist Milchschaum.
Ja, im Latte Macchiato ohne Milch zum Beispiel ist finde ich, so relativ viel Sinn. Blöd.
Stimmt, ja, richtig.
Genau, da wäre also dann halt eher die Frage, was für Milch? Ne? Also Kuhmilch, Hafermilch, Sojamilch. Das sind Diskussionen, die ich gerade zu Hause führe übrigens, welche Milch man benutzt.
Ja, da bin ich also nach eurem letzten Podcast, bin ich da auch nochmal hellhörig geworden, weil ich gedacht habe, man müsste vielleicht mal ausprobieren, ob so ein Latte mit Hafermilch, ob das wirklich schmeckt und ob das geht. Also ich habe da nicht so die richtige Vorstellung, aber
haben wir vorgenommen, dass mit dem Bewusstsein, wir haben dadurch keine Kuh extra geschwängert, damit sie Milch produziert.
Ja. Wir haben jetzt immer Hafermilch im Kühlschrank stehen. Ich kann das mal ausprobieren. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt schäumt.
Weiß ich auch nicht. Probier das doch mal aus und sag's mir. Ja. Dann probiere ich es auch mal.
Okay, das kann ich mir mal machen.
Also laktosefreie Milch schäumt nicht so toll.
Häufig. Ja, richtig. Also kann ich bestätigen, weil also wir haben auch ein Familienmitglied, das laktosefrei trinkt. Und das ist für mich immer die Qual. Also wenn ich mehrere Kaffees hintereinander bereite, also ich mache das ja dann immer von Hand, handgeschäumt und so, dann ist es immer, das ist immer lästig. Also wenn ich immer, die Schaumkrone ist einfach zu gering, das funktioniert nicht richtig. Es gibt so, also regionale Milch, traditionelle Milch schäumt am besten.
Ja.
Also die nicht irgendwie diese künstlich verlängerte, die 10 Wochen haltbare. Also Haarmilch finde ich sowieso nicht, mag ich geschmacklich auch nicht. Aber also diese normale Milch, die jetzt so länger haltbar ist, finde ich, die lässt sich nicht so gut umsetzen. Am besten ist, wenn man was, darf man hier regionale Werbung bringen? Also hier Milch von Diers, die funktioniert total gut, finde ich.
Das ist auch so ein Hof, oder wie?
Ja, das ist ein Oldenburger Hof.
Die haben Milch uns früher auch immer beliefert, als wir die noch trinken.
Ja, direkt Vermarktung.
Es gibt ja auch noch andere, so wie meinen zum Beispiel, das funktioniert nämlich
genau,
auch.
Genau, sowas, genau. Also solche
regionalen. Oder an der Milchtankstelle.
Ich bin durchaus ein Verfechter von Espresso-ähnlichen Getränken, also Latte-Getränken. Ich muss ja gestehen, ich bin ja kein Espresso-Mensch. Ne? Also es liegt einfach daran, ich trinke wohl auch schon mal Espresso, aber ich habe keine Espresso-Maschine. Finde das auch für zu Hause einfach ein bisschen überzogen. Also eine gute Espressomaschine ist mir zu teuer und die Technik dahinter für so ein bisschen Kaffee ist mir immer zu aufwendig. Aber ihr wisst ja, habt das ja selber bei mir dann auch schon genießen dürfen. Ich mache diesen Espresso-Style-Kaffee, also mit der Aeropress. Ist ziemlich gefährlich. Ich habe zurzeit eine gebrochene Rippe, laboriere da noch drum, weil ich zu viel Druck auf diese Aeropress bringen musste. Ich hatte den Kaffee so fein gemahlen und kriegte den Kaffee nicht durch die Aeropress gedrückt und musste das verstärken, indem ich mich quasi mit meinem Oberkörper da draufgelegt habe.
Ernsthaft?
Ja.
Das ist nicht Spaß, oder?
Nein, das ist wirklich so. Links unten eine gebrochene Rippe.
Entschuldigung.
Also das, ja, ich gehe da jetzt offensiv mit um, weil es nützt ja nichts.
Das Kinder, bitte nicht nachmachen.
Das ist der Titel.
Ein Werbefeldzug für die Aeropress.
Gut, dass wir jetzt auch eine oben haben.
Ja. Jedenfalls, das mache ich ja sehr gerne. Also mit der Aeropress den Espresso zubereiten und dann eben so mit Milchschaum da ein Latte-ähnliches Getränk draus machen. Das finde ich ist sehr gut.
Aber ist dann jetzt momentan ein bisschen schwierig, ja?
Jetzt muss ich ihn gröber malen. Ich kann ihn halt nicht so fein malen. Darunter leidet der Kaffee ein bisschen, aber jetzt nicht so extrem. Also ich kann es trotzdem machen. Weil ich gleiche das aus durch Kaffeesorten. Also zum Beispiel, jetzt gerade trinke ich Gran Grasso.
geiler Name.
Klingt schon gut.
Ist Gran Casa, ein indischer Robusta von meiner Lieblingsrösterei Quixote aus Hamburg. Die werben mit dem Spruch, mehr Koffein, weniger Geschmack. Oder weniger Aroma. Nee, weniger Aroma. Okay. Also ne, das ist dann die Frage, was man dann entdeckt.
Was man so braucht, genau.
Warst du denn mal da in Hamburg, wenn du sagst, es ist dein Lieblings?
Nee, leider noch nicht, aber unsere Tochter ist ja jetzt nach Wedel gezogen und ich könnte mir vorstellen, dass von da aus mal bei so einem Besuch mal ein Abstecher über diese Rösterei möglich ist.
Das ist also, auch gut, ja.
Wenn wir sie schon erwähnen, vielen Dank, dass du das gleich so aufgenommen hast. Sie ist deshalb natürlich meine, also erstens produzieren die hervorragenden Kaffee, es ist eine kleine Rösterei, die direkt bezieht von Kaffeeproduzenten und die im Kollektiv arbeiten. Also es ist ein richtig, ich bin ja selber kein 68er, sondern ein 59er, aber also so ein Nachgang der 68er Generation, also ein Enkel der 68er Generation, wenn man so will. Also den letzten Schub politisches Bewusstsein habe ich, glaube ich, aus der Generation noch mitbekommen. Und diese Experimente mit Kollektiven und so finde ich total spannend. Und die haben tatsächlich ein Kaffeekollektiv da aufgezogen. Total transparent, legen alles offen. Die Kaffeeverträge sowieso, aber auch ihre eigene Wirtschaftshaltung. Und das finde ich also einfach so total faszinierend, dass in dem Fall Geschmack und politisches Bewusstsein so gut zusammenkommt. Darum ist es meine Lieblingsrösterei. Es gibt vielleicht noch mehrere kollektiv organisierte, aber die ist, finde ich, schon ziemlich klasse. Die Rote.
Und die haben halt eine breite Auswahl. Ne? Das ist ja schon mal.
Ja, aber eben auch nicht zu breit. Das finde ich auch spannend. Es gibt ja also Röstereien haben. Für Röstereien ist, glaube ich, eine Gratwanderung. Wenn ich viel Umsatz mache, muss ich viel rösten, muss schnell rösten. Bei den Monster-Röstereien, also die Supermarkt-Röstereien mit dem komischen Kaffee, bedeutet das, dass die Röstverfahren optimieren. Früher gab es Kurzzeit-Röstungen, röstete man den Kaffee 4 oder 5 Minuten und so. Und das hat man mittlerweile reduziert auf 90 Sekunden. Das heißt, ein Kaffee, den man im Supermarkt irgendwie kauft, ist möglicherweise ein Kaffee, der nur 90 Sekunden geröstet worden ist. In einem hochtechnischen Verfahren, das klappt alles natürlich, es wird ja richtig auch Kaffee draus, aber es ist natürlich nicht das Handwerk, was ich dem Kaffee eigentlich gönnen würde. Und die kleinen Röstereien, die mit dem Langzeitröstverfahren arbeiten, das heißt also, was weiß ich, 15, 20 Minuten, die betreiben Röstereien noch als Handwerk. Und wenn du das machst, hast du aber natürlich weniger Masse. Und Quixote zum Beispiel sagt ganz bewusst, wir rösten im Jahr nur eine bestimmte Tonnenzahl. Mehr gibt's bei uns dann halt nicht. Und die bewirtschaften das auch so. Das heißt, wenn du kannst, darum verkaufen die zum Beispiel nicht an Weltläden. Ich würde wahnsinnig gerne deren Kaffee bei uns ins Angebot nehmen. Aber das machen sie einfach nicht, weil sie der Nachfrage gar nicht entsprechen könnten. Sondern sie vermarkten halt direkt, vermarkten an Cafés und sowas das schon, aber nicht eben für den Handel.
Okay.
Und es gibt, das ist jetzt so eine Rösterei, es gibt aber viele andere, die genauso funktionieren. Die Röstereilandschaft hat sich ja unglaublich ausgeweitet in den letzten Jahren, dankenswerterweise.
Mittlerweile kannst du schon an manchen Discountern vorne dir auch schon einen Kaffee ziehen. Das heißt, ist ja schon mal klar, dass ich dann wahrscheinlich schlechten Kaffee trinken werde, weil da kann ich ja auch nur den kaufen. Gibt's mittlerweile.
Ja, das habe ich auch mit Erschrecken mal festgestellt.
Kaffee zum Mitnehmen, wenn man einkaufen geht oder irgendwie so.
Als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich mich gefragt, was diese blöden Halter, also warum jetzt ein Kaffeebecherhalter am Einkaufswagen ist, bis mir das jemand erzählt hat. Und dann habe ich gedacht, ach, wie überflüssig das doch ist.
Ja, das ist diese Kaffee-to-go Mentalität, die da überall Einzug hält, die ja in sich sowieso aufgrund der Müllthematik auch ein ziemliches Problem ist, aber auch ein Qualitätsproblem ist. Also nicht jeder Kaffeestand am Bahnhof ist qualitativ auch wirklich gut. So.
Gibt es welche?
Ja, durchaus. Ja. Also ich will das gar nicht geringschätzen. Starbucks, um mal nur einen kleinen zu nennen von den großen Playern, gehört mit zu durchaus den Unternehmen, die Kaffeekultur ziemlich entwickelt haben. Und die können auch guten Kaffee, so ist das nicht. Also es ist durchaus, die Frage, ob der vor Ort immer so umgesetzt wird, hängt natürlich auch von demjenigen ab, der es dann zubereitet und so. Aber grundsätzlich das Ausgangsmaterial kann durchaus gut sein. Nicht zwingend fair gehandelt, aber das ist nochmal eine andere Geschichte.
Und über die andere Geschichte unterhalten wir uns auch, um nochmal den Bogen zu machen, zum 10. November.
Ihr hört schon raus, hier sitzt ein Mann des Fachs, der sich mit Kaffee auskennt. Genau. Und wir schließen unser Projekt Nachhaltiger Frieden nämlich im November ab. Das war ein Zwei-Jahres-Projekt mit unterschiedlichen Aktionen, Ausstellungen und was wir da vor Ort alles noch so gemacht haben. Anschaffung der Kopfhörer und Silent Disco und die Silent Climate Parade, die dazu gehörte. Und im November wollen wir jetzt ein Kaffeeseminar noch machen. Und durch Uwe haben wir einen wundervollen Kooperationspartner mit dem Eine-Welt-Laden in Edeweg gefunden, der uns ein Kaffeeseminar anbietet. Du hast ja gerade schon gesagt, Bildungsarbeit ist da denn auch dein Steckenpferd geworden. Nicht nur durch deine berufliche Erfahrung können wir das jetzt super miteinander in Einklang bringen, weil du weißt ja als Diakon auch, wie du Wissen partizipativ, adäquat an die Zielgruppe junge Menschen bringen kannst. So, jetzt haben wir die Latte jetzt nicht hochgelegt, aber...
Ja, stimmt. Ja, ja.
Kaffeelatte,
das gleiche ich dann durch Kaffee.
Und wir stellen halt auch bei Jugendlichen fest, dass also... Ja, morgens Kaffee irgendwie rein, aber es gibt auch die Jugendlichen, die sagen, boah, der schmeckt irgendwie gar nicht und zu Hause und wir haben auch nicht auch einen anderen Kaffee. Also es kommen auch immer mehr Kaffeediskussionen hoch. Als wir in Brüssel unterwegs waren, war ich mit einem Ehrenamtlichen eigentlich immer, weil das Wetter total schlecht war, sind wir immer in einem Kaffee abgebogen, weil dann wieder der nächste Regenschauer kam, den wir eben abwarten mussten und da sind richtige Kaffeediskussionen entstanden. Oder der Kaffee der Deutschen Bahn ist ja auch, soll ja fair gehandelt sein, aber schmeckt halt auch nicht immer ganz so, aber geht halt auch wieder und das war schon spannend, dann zu überlegen, Kaffee ist nicht gleich Kaffee oder irgendwie so in Austausch zu kommen. Und deswegen bieten wir am 10. November das Kaffeeseminar an. Nachmittags zur besten Kaffeezeit ab 15 Uhr, wie ich finde.
Genau, Sonntagnachmittag. Und ihr könnt euch anmelden dazu.
Vielleicht backe ich noch einen Kuchen.
Farina backt auch einen Kuchen.
Darf man Lebensmittel mitbringen in euren Laden?
Ja, klar.
Wir machen eine Ausnahme.
Aber dann nicht so
nur ein natürlich einen veganen Kuchen nach unserem letzten Podcast.
Genau.
Oh, ja, jetzt hast du die Latte ziemlich hochgehängt.
Nee, ich backe ja häufiger jetzt vegan zu Hause, wegen der Laktoseintoleranz.
Das ist hier gar nicht mehr so Thema beim Podcast, dass Lukas nie was mitbringt zum Essen, oder?
Ja, ich habe es aufgegeben. Ah, also okay. Da war mal viel angekündigt, dann war einmal
aber
so eine Muffin-Parade.
Wir essen ja auch nie beim Podcast.
Ja, das ist auch blöd.
Also, das ist ja nochmal eine andere Serie. Wir essen ja insgesamt nicht mehr so viel. Also
wir sind schon ziemliche Ökos in unserem Büro umgeworden. Man glaubt es uns ja kaum.
Das ist wirklich, ist nicht mehr so wie früher mal. Aber das ist ein anderes Thema. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Kaffeeseminar.
Darf ich nochmal sagen, also das ist vielleicht von den Bezeichnungen nicht ganz einfach. Der Trägerverein heißt Eine Welt e.V. Der Laden selber heißt aber nur Weltladen und nicht Eine Weltladen. Wie die meisten Weltläden heutzutage nur noch Weltläden heißen, weil es ja eben... Wer nummeriert die Welten durch? Ja, es gibt eben nicht mehr erste, zweite, dritte. Da war dann die erste Bewegung zu sagen, wir haben nur eine Welt. Und mittlerweile ist man eben so weit, dass man sagt...
Genau, ich glaube, mein Denken kommt noch aus dieser
einen Welt. Es ist auch nicht falsch. Also es ist auch nicht so falsch, wie früher sagt man, dritte Weltladen. Das
ist also, echt?
Ja, okay. Ja, das ist durchaus. Also das ist schon noch eine Weiterentwicklung. Aber ich glaube, der Unterschied ist, dieses eine Weltladen-Bewusstsein ist eher so... Also so ein piefiger Laden irgendwie, wo so irgendwelche
alte
Ideologen,
68er
genau, so sitzen. Diese grünen, versifften Leute da sitzen.
Schrammigen
und irgendwie Teppichboden. Alten, ja, und so Kaffee anbieten, den man auch gar nicht trinken kann. Also ihr seid vielleicht ein bisschen jünger, aber vielleicht kennt ihr,
den man nicht trinken
wenn ihr noch kann, Sandinos Dröhnung kennen würdet, das ist also der Nicaragua-Kaffee, der früher da getrunken wurde im fairen Handel, so einer der politischsten Kaffee, die es überhaupt gab. Schmeckte scheußlich, den konnte man auch nicht irgendwie mit sonstiger Zubereitungsmethode gut hinkriegen, weil der einfach viel zu scharf geröstet war und kriegt man mal Nasenbluten von, war aber politisch korrekt und der prägt aber das Bewusstsein.
Ja, genau, also das ist ganz oft so.
Wir haben in Gemeindehäusern, wir kooperieren auch mit Kirchengemeinden und sowas, immer wieder mit Leuten noch zu tun, die sagen, nein, dieser faire Kaffee, der ist mir immer viel zu stark. Also das eine ist tatsächlich, es speist sich aus dem Nicaragua-Kaffee der frühen Kämpferzeit und das zweite ist, dass in der Tat der Kaffee auch häufig falsch gekocht wird, also auch in den Maschinen. Das ist das nächste Phänomen. Den Kaffee aus dem Supermarkt, da muss ich immer noch diesen Löffel extra für die Kanne. Ja? Mein Vater macht immer früher bei 8 Tassen Kaffee kommt immer eine
extra für die Kanne.
Ja, siehst du, guck mal. Genau, warum macht man das? Weil der Kaffee aus dem Supermarkt eben gar nicht...
Genau, noch ein für den Geschmack, habe ich immer gesagt.
Genau, effektiv genug ist. Das heißt, um überhaupt ein bisschen Umdrehung da reinzukriegen, macht man das. Und das machen viele Leute beim fairen Kaffee auch. Und das ist der Tod im Topf. Der faire Kaffee ist, also der fair gehandelte Kaffee, wie auch anderer Kaffee, der in Spezialläden gekauft wird, betrifft nicht nur den fairen Kaffee, der also sortenreiner ist, der hochwertiger ist, der ist so gut und ergiebig, dass der eine Löffel zu viel eben tatsächlich der Löffel zu viel
kaputt macht, ja.
Ich bin ja nun eher da der Purist, wisst ihr, ich habe ja eine kleine Kaffeewaage, ja, und was ich an Kaffee trinke, ja, da wird Kaffee und das Kaffeepulver und das Wasser wird in Relation zueinander gesetzt. Also ja, nicht irgendwie nach Gefühl, ach mal noch ein bisschen mehr, weil das ist Prozentrechnung. Wenn ich auf einen Becher Kaffee 15 Gramm Kaffeepulver nehme und ich nehme da aus Versehen mal 20 Gramm Kaffeepulver, dann ist das 25, eigentlich auch sogar noch mehr, also ist das 30% mehr, also von der Ausgangsgröße her. Dass das dann nicht mehr schmeckt, ist relativ klar. So,
deswegen sage ich den Kindern immer, Mathe lernen lohnt sich, das brauchst du fürs Leben, ne?
Genau,
so. Zum Kaffee kochen.
Also auch den fairen Kaffee, ich sage jetzt mal fairen Kaffee, hochwertigen Kaffee generell, muss man gut zubereiten. So, und ich bin eben dazu gekommen, Kaffee eigentlich fast nur noch von Hand zu bereiten oder aus einer sehr hochwertigen Maschine, die einfach bestimmte Parameter einhält, wie Temperatur und
davon waren wir ja letztes Mal auch tief beeindruckt von dieser.
Das bin ich bei meiner Schwester.
Beim Kaffeeseminar eben auch, um das nochmal einflechten zu können, hier soll beim Kaffeeseminar dann eben auch eine Rolle spielen. Also die Idee ist schon, dass man auch mal selber sich mit solchen besseren Herstellungsmethoden der Tasse Kaffee.
Aber keine Angst, nicht jeder bricht sich dabei eine Rippe, müssen wir jetzt mal sagen. Nee, dass wir jetzt Leute abspringen, weil sie sagen, das ist zu gefährlich.
Wir machen keinen Espresso-Style, sondern wir machen den einfachen Aeropress. Wäre uns gut, wenn ihr eure Aeropress vielleicht mitbringen könntet, dann hätten wir eine zweite Aeropress noch am Start.
Ja. Das wäre ganz gut.
Das kriegen wir hin. Und dann sehen wir uns, vorher wahrscheinlich. Wo, so lange ist das gar nicht mehr hin, ne?
10. November.
Ich habe noch ein bisschen Urlaub zwischendurch. Mal gucken. Ansonsten sehen wir uns am 10. November. Anmeldung unter eo.de/kaffee. Klappt schon irgendwie. Demnächst.
Ich habe euch noch was mitgebracht. Und
wann
soll das noch loswerden? Ja. Wir haben gerade im fairen Handel die faire Woche hinter uns gebracht. Im September sind immer 14 Tage jedes Jahr faire Woche. Da werden bestimmte Produkte und der faire Handel werden durch besondere Aktionen aus dem fairen Handel eben besonders ins Bewusstsein geschoben. Und da gibt es so kleine Tütchen, Kaffeesamen aus fairem Handel. Da kann man sich selber seine Kaffeepflanzen ziehen. Ich habe für euch jeden von euch mal ein Tütchen mitgebracht.
Vielen Dank.
Weil vielleicht könnt ihr dann es dauert ein bisschen länger, es geht nicht so, dass ihr am 10. November schon ernten könntet. Aber vielleicht könnt ihr, wenn ihr das schon mal so ein bisschen ausstreut, könnt ihr dann schon mal berichten von den Kaffeepflanzen, die ihr da selber hochgezogen habt.
Können wir eigentlich im Büro dann machen, ne?
Das wäre natürlich auch genial, ja. So. Ich nur darauf achten, dass...
Ja, weil Lukas vor seinem Umzug, das bringt ja dann nichts.
Jemand zum Gießen da rechtzeitig kommt,
Macht man das im Zimmer? Ja. Ja, sonst wird ja im Büro.
Ja, also Kaffee braucht schon gewisse Rahmenbedingungen, um gut wachsen zu können. Und wenn hier der erste Frost jetzt durchbricht in den nächsten Tagen, dann Kaffeepflanzen sind frei.
Meine Idee wäre, das im Frühjahr im Gewächshaus zu machen oder so.
Du kannst es dann ja umsetzen. Wenn es dir gelingt, eine Kaffeeplantage in deinem Garten im Gewächshaus zu etablieren, das wäre spannend, weil eigentlich sind die Wuchsbedingungen für Kaffee hier nicht so. Aber
Wir
warten mal ab.
Vielen Dank. Eigentlich müssten wir ja mal was mitbringen, aber das ist echt schon... Kaffeesamen sind nicht zum Verzehr geeignet.
Naja, du hast es ja von Uwe schon rausgehört. Von dir kommt kein Kuchen mehr, ne? Und so. Also.
Ich wollte es jetzt nicht anheizen.
Also, du kannst ruhig was mitbringen.
Das war schön mit dir. Vielen Dank.
Ich habe letztes Mal noch die vegane Schokolade mitgebracht.
Das letzte Mal, ja.
Nee. Also, zu Ola habe ich noch vegane
Schokolade. Du darfst gerne wiederkommen. Farina wollte auch gar nicht mehr podcasten jetzt.
Ich bin für die Quote da, mein Freund.
Die Queen.
Ja. So.
Ja, in diesem Sinne verabschieden wir uns und wünschen euch noch eine schöne Nacht, einen schönen Tag, einen schönen guten Morgen. Genießt den Kaffee. Und dir, Uwe, wünschen wir auch. Hast du Urlaub irgendwie nochmal? Ne, wahrscheinlich nicht, ne?
Ja, aber nur so tageweise. Es zählt nicht wirklich.
Okay, dann wünschen wir dir eine schöne Arbeitswoche. Sie ist ja gerade angefangen, ne?
Genau.
Aber das geht schon.
Ich auch.
Danke.
Bis dann.
Woher kommt eigentlich das Sprichwort Kaffee aufhaben? Kommt das auch von da, vom Kaffee? Ja. Ich habe den Kaffee auf.
Ich habe echt den Kaffee auf.
Den habe ich häufiger auf.
Ja.
will jetzt nicht sagen, warum.
Wenn man keinen Kaffee mehr kochen kann, wenn der Nachschub abgeschnitten ist.